Deutschlandfunk. Der Tag.
Sie haben an diesem Tag gesagt, wie Sie die Lage sehen. Seitdem verdampft und verdunstet das alles, was Sie da gesagt haben, im Unklaren, im Ungefähren.
Das ist doch einfach dahergeredetes Zeug, das Sie da vortragen.
Warum sagen Sie nicht einfach und ganz klar, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen?
Das, was Sie hier vorgetragen haben, sind lauter Fragen. Sie sind hier durch die Sache durchgetänzelt und haben nichts Konkretes gesagt. More beef wäre wirklich sehr vernünftig gewesen.
Tja, das war mal ein richtiges Rededuell heute. Friedrich Merz, der Oppositionsführer auf der einen Seite, der provozierte und all das vorbrachte, weswegen Olaf Scholz derzeit so sehr in der Kritik steht und übrigens auch im Umfragefall. Und eben mit Scholz als Kanzler auf der anderen Seite, der sich nicht wegduckte, sondern offensiv, teilweise sogar mitreißend verteidigte. Was sagt das über seine Politik aus und über die Koalition und vor allem, was da noch kommt? Reden wir drüber mit unserem Chef-Politikerklärer im Hauptstadtstudio Stefan Detjen. Und wir reden über die Steuersenkung für Benzin, die ab heute gilt und zumindest vorerst dazu geführt hat, dass die Preise gesunken sind. Es ist nämlich 1. Juni heute. 9-Euro-Ticket gilt ja auch seit heute. Der Tag an diesem Mittwoch. Ich bin Philipp May. Hi. Okay, hörst du mich, Stefan?
Ja.
Absurd!
Das hört sich schon mal gut an.
Absurd!
Im Spiel nochmal, das hat schon was von Stefan Raab.
Absurd!
Genau, jetzt müsste man...
Absurd! Was für ein absurder Vorschlag. Ich hätte es mir nicht träumen lassen.
Jetzt müsste man eigentlich nur noch so eine Sirene einspielen.
Ja, genau.
Das war schon ein Schlagabtausch heute zwischen Kanzler und Oppositionsführer.
Ja. Ja, Philipp, das war's. Also war ein Schlagabtausch. Also das sieht man bei diesen Haushaltsdebatten nicht immer. Das kann auch mehr oder weniger statisch sein. Aber in dem Fall haben die sehr unmittelbar reagiert. Und die ganze Debatte, diese ganze Generaldebatte war sehr geprägt von dieser Konfrontation des Oppositionsführers Friedrich Merz und des Bundeskanzlers Olaf Scholz.
Hat vielleicht auch damit zu tun, dass man jetzt auch in Zeiten nach der GroKo endlich auch mal wieder sowas hat wie ein Oppositionsführer mit Friedrich Merz. Also sowas Richtiges im Vergleich zu
Jahren. Ja, die Rolle liegt dem. Der ist ein Redner und das, was ihm bei den ersten Anläufen auf den CDU-Vorsitz eigentlich mit missglückten Reden damals bei den CDU-Parteitagen nicht gelungen ist, das gelingt ihm jetzt auf dieser Bühne des Parlaments, auf der er sich wohlfühlt. Und der Bundeskanzler bietet ihm Angriffsflächen und Merz fordert Olaf Scholz da heraus. Und Olaf Scholz hat sich heute auch herausfordern lassen. Also auch das hat es ausgemacht, dass wir da gleich am Anfang gesehen haben. Friedrich Merz, der eröffnet ja diese Haushaltsdebatte. Das gehört zu den Traditionen. Der Oppositionsführer eröffnet, dann reagiert der Kanzler. Und wir haben Friedrich Merz da erlebt, wie er dem Bundeskanzler gesagt hat, jetzt kommen Sie gleich und haben da bestimmt ein ausgeschriebenes Redemanuskript, das Sie dann vorlesen werden. So kennen wir das auch. Und legen Sie das mal zur Seite und beantworten Sie jetzt meine Fragen, die ich Ihnen hier stelle. Und ich habe mir dann gedacht, was macht der Scholz jetzt? Also stellt er sich hin, Scholz und Merz, und liest tatsächlich dann stur sein Manuskript ab? Nein, hat er nicht gemacht. Der hat sich von Merz da tatsächlich aus der Reserve locken lassen und ist gleich auf den eingegangen und hat auf den geantwortet.
So, das war das Setting sozusagen, das du jetzt beschreibst, oder das, was da passiert ist, jenseits der Worte, was da gesagt wurde. Wie hat Merz Olaf Scholz denn konkret attackiert?
Mit Fragen, mit denen er in die offenen Flanken dieser Bundesregierung reingebohrt hat, indem er auch die Kritik referiert hat, mit der die Bundesregierung konfrontiert ist, aus den Medien, hat er lange aus einem FAZ-Leitartikel zitiert, hat die Kritik, die ja in der Tat scharfe Kritik, mit der die Bundesregierung insbesondere von Osteuropa aus konfrontiert ist, referiert. Also hat da versucht, das Porträt einer Regierung zu zeichnen, die mit einem internationalen Vertrauensverlust konfrontiert ist. Und ich würde mal sagen, eine starke Angriffsfläche auch da hat Merz gehabt, wo er auch auf diese ganz persönlichen Verhältnisse Olaf Scholz zur ukrainischen Staatsführung eingegangen ist, in dem Friedrich Merz, der ja eben selber nach Kiew gefahren ist, nochmal erinnert hat. Olaf Scholz ist da bisher noch nicht hingefahren und darauf hingewiesen hat, morgen ist der ukrainische Parlamentspräsident Stefantschuk in Berlin und der wird da empfangen, natürlich von seiner Amtskollegin, der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, aber auch vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Der nutzt das als Gelegenheit, ja auch sein beschädigtes Verhältnis zur ukrainischen Führung wieder zu reparieren. Das kann dann ja auch alles eine Vorstufe sein, dass Steinmeier dann mal mit Selenskyj wieder zusammentrifft. Aber davon, dass Scholz diesen ukrainischen Staatspräsidenten trifft, davon wissen wir zumindest bisher nichts. Und das hat Merz ausgenutzt.
Wenn der Parlamentspräsident, der zweithöchste Repräsentant der Ukraine, morgen in Berlin ist, warum geben Sie dem Parlamentspräsidenten der Ukraine keinen Gesprächstermin? Was ist da los in Ihrer Regierung?
Also da sehen wir diese eine Ebene, wo es dann eben auch um symbolische Handlungen geht, auch um Rhetorik, kann ich auch nochmal kurz einspielen, da die direkte Konfrontation, wo es um die Rhetorik in der Krise geht, die Merz da nochmal aufgespießt hat und Scholz, der dann eben auch darauf reagiert.
Warum sagen Sie nicht einfach und ganz klar, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen?
Unser Ziel ist, dass Putin nicht gewinnt. Unser Ziel ist, dass die Ukraine sich verteidigen kann und damit erfolgreich ist.
Also nochmal diese Frage, die uns ja immer wieder auch in vielen Deutschlandfunk-Interviews beschäftigt hat. Warum sagt der Scholz nicht, die Ukraine soll gewinnen? Und das ist ihm auch heute nicht von den Lippen gegangen.
Und er hat auch nicht erklärt, warum er es nicht sagt, sondern er hat nur gesagt, was er sagt sozusagen.
Ja, und ich glaube, da gibt es zwei Erklärungsmuster dafür. Das eine wäre, dass wir da wieder mal einen Scholz erleben, dem bestimmte Sachen nicht von den Lippen gehen. Das kann dann daran erinnern, Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, als er ja getrieben wurde, auch international von seinen Gesprächspartnern bis hin zum amerikanischen Präsidenten Joe Biden bei Scholz' Antrittsbesuch im Weißen Haus. Da war ich mit dabei bei der Pressekonferenz und es drum ging, nimmt der Scholz jetzt mal das Wort Nord Stream in den Mund und erklärt, dass im Falle eines russischen Angriffs Nord Stream 2 keine Zukunft haben soll. Und Scholz hat sich dem hartnäckig verweigert. Und wir standen da wirklich drumherum, haben ihn, seine Berater gefragt, warum sagen Sie es denn nicht? Nehmen Sie das Wort jetzt doch mal in den Mund. Er hat es nicht getan. Und es war am Ende eigentlich nichts Taktisches mehr da. Wir haben da einen Bundeskanzler erlebt, der auch von Leuten, die ihn wirklich gut kennen, eben als einfach schlicht bockig erklärt wurde. Hier kann das jetzt etwas anderes sein. Hier kann das sein, dass das tatsächlich ein Bundeskanzler ist, der zutiefst davon überzeugt ist, dieser Krieg wird nicht durch den Sieg der einen oder anderen Seite entschieden werden. Am Ende wird er durch Friedensverhandlungen beendet werden müssen und dass er dann als derjenige in die Geschichte eingehen kann, der eben doch auch durch einen moderaten, durch einen Ton der Besonnenheit durch diese Krise das Land geführt hat. Ich spiele dir nochmal einen O-Ton vor, Philipp, wo man das hört, wie Scholz da auch in seine Diktion herein versucht, das zu demonstrieren, wie seine Haltung da eigentlich ist. Hör dir das mal an.
Die Besonnenheit, die Fähigkeit abzuwägen, das Für und Wider zu erörtern, das wünschte ich mir auch von der Opposition in diesem Deutschen Bundestag.
Also da ist schon fast ein Stück Selbstinszenierung dann in der Rhetorik hörbar gewesen.
Klang schon fast ein bisschen pastoral jetzt gerade so mit diesen Pausen. Verstehe ich ja auch, aber es ist ja trotzdem irgendwie immer wieder ärgerlich, dass wir jetzt sozusagen das erklären müssen und dass er das nicht einfach erklärt. Du hast ja dieses Deutungsmuster gerade, dieses zweite Deutungsmuster genannt. Das könnte er ja sagen. Eigentlich, oder nicht?
Ja, aber das ist er, was er sagt. Ich wäge ab. Und wir erleben ihn da jemanden, der sich auch wirklich immer sozusagen mit zwei Haltungen zeigen will. Einerseits der Abwägende, der sich nicht drauf einlässt als das, was, glaube ich, wirklich auch in seiner Überzeugung eben eine überzogene, scharfmacherische Rhetorik ist, mit der er insbesondere aus Osteuropa, von den baltischen Staaten, von den Polen konfrontiert ist. Und andererseits ein Bundeskanzler, der sich wirklich zutiefst ungerecht behandelt fühlt, wenn ihm vorgeworfen wird, dass er die Ukraine nicht genügend unterstützt, dass nicht genügend Waffen aus Deutschland kommen, der immer wieder darauf verweist, auch die Amerikaner, schaut mal an, auch die Amerikaner, die Briten, keiner liefert im Augenblick Kampfpanzer, was uns abverlangt wird. Mhm. Schaut, was wir alles geliefert haben. Auch jetzt in seiner langen Rede im Bundestag, dann lange Liste dessen, was alles geliefert worden ist. Von Anfang an die Panzerfäuste, die ersten Flugabwehrraketen, die Munition, die gepanzerten Fahrzeuge. Jetzt beginnt die Ausbildung an diesen modernen Panzerhaubitzen. Und dann hat er ja, das gehörte dann mit zu den überraschenden Dingen in dieser Rede des Bundeskanzlers, dass er nochmal eine neue Waffengattung angekündigt hat, nämlich ein hochmodernes Flugabwehrsystem, Iris-T, Lenkgeschosse, die zur Luftabwehr geeignet sind. Und Olaf Scholz hat gesagt, die werden wir der Ukraine jetzt auch liefern.
Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen. Auch das ist eine Entscheidung dieser Bundesregierung.
Haben wir dann parallel gelernt aus der Bundesregierung, so schnell geht das jetzt auch nicht. Da ist vom Herbst die Rede, dass da eine Einheit von diesen modernen Iris-T-Luftabwehrsystemen in die Ukraine geliefert werden soll aus Deutschland.
Okay, aber jetzt spiele ich direkt nochmal wieder den Advocatus Diaboli. Es wirkt auch wieder so, gerade aufgrund der Debatten der letzten Wochen und aufgrund der immer wieder neuen Vorwürfe und der neuen Vorwürfe aus der Ukraine, als würde auch hier dann die Bundesregierung wieder zum Jagen getragen werden. Sozusagen, na gut, dann geben wir doch noch mal ein bisschen mehr.
Ja, beide Beobachtungen stehen im Raum. Ja. Und Scholz, der in seiner Rede noch mal sagt, wir handeln immer im Geleitzug. Und auch diese Ankündigung dieses Luftabwehrsystems verbindet mit dem Hinweis auf die amerikanische Verhaltung. Er hat Biden zitiert, einen Aufsatz von einem Artikel, Gastbeitrag von Biden in der New York Times und mit der Ankündigung der Amerikaner jetzt nochmal so mehrfach Raketenwerfer in die Ukraine zu liefern. Und da fügt sich dann diese neue Ankündigung der Bundesregierung ein. Scholz hat auch zitiert Biden, der gesagt hat, keine Waffen in die Ukraine, die bis nach Russland reichen. Das ist auch wieder dieses Signal, Russland nicht zu sehr provozieren, in der Kategorie letztlich von defensiven Waffen immer noch denken. Und nach meiner Wahrnehmung ist das auch ein Bundeskanzler, der nach wie vor von Anfang an bis heute von dem tief sitzenden, wahrscheinlich auch biografisch geprägten Dilemma geprägt ist, dass er immer wieder auch denkt, dieser schreckliche Krieg und letztlich durch die Waffen, die wir liefern, wird dieser Krieg dann immer wieder verlängert auch. Und deswegen auch nochmal betont, wir unterstützen die Ukraine und es ist aber die Entscheidung der Ukraine, wie lange und letztlich bis zu welchem Ziel sie diesen Krieg führen will.
Okay, wie überzeugend war Scholz heute?
Ja, das, sagen wir mal, im politischen Raum kann das jeder für sich beurteilen. Wir haben eine Regierung, auch die Koalitionsfraktionen erlebt, die sich hinter dem Kanzler da versammelt haben. Die haben ihm den Applaus gegeben, den ein Kanzler in so einer Situation, in dieser Generaldebatte natürlich von seinen Regierungsfraktionen bekommt. Eine Opposition, wo das genauso ist, dass die sich zurzeit hinter Friedrich Merz zusammenscharen. Das gefällt der Union als größter Oppositionspartei, dass sie einen Vorsitzenden hat, der da seine Rolle gefunden hat, in dem Angreifer, in dem der seine rhetorischen Attacken scharf zuspitzt in so einer Situation. Und die ganzen Fragen, die er an den Bundeskanzler richtet, letztlich selbst auch nicht so richtig beantworten muss und auch nicht beantworten will, sondern eben der Regierung gegenübertritt mit dem Verlangen, sie müssen führen, die Bundesregierung muss führen und dem Kanzler letztlich immer wieder ein Führungsdefizit vorwirft. Olaf Scholz, das war auch auffällig, hat sich wirklich sehr viel Zeit genommen. Also die Rede von Merz war etwa 20 Minuten. Olaf Scholz hat 45 Minuten geredet. Ich habe das jetzt gar nicht mehr verglichen mit früheren Reden von Merkel und Scholz in solchen Generaldebatten. Aber das war wirklich eine ganz besonders lange Rede, in der auch nochmal deutlich wurde, dass Scholz da ein Bedürfnis hat, sich zu erklären, aber das eben auch tun will.
Stefan, ich möchte noch einmal ganz kurz darauf eingehen, auf das, was du am Anfang gesagt hast, beziehungsweise was Friedrich Merz am Anfang gesagt hat, und du hast es zitiert, dass der Vertrauensverlust insbesondere in Osteuropa gegenüber der Bundesregierung groß ist. Ich darf sagen, du verfolgst die Diskussion und die Debatte gerade aus Brüssel. Du bist da noch, weil du den Kanzler zum EU-Gipfel begleitet hast. Man hört ja viel Kritisches aus dem Ausland, das ist ja wahr. Das kommt natürlich auch bei uns an, eben vor allem aus dem baltischen Raum und aus Osteuropa. Wie ist das in der EU als Ganzes? Wie hast du das wahrgenommen jetzt in den Tagen des EU-Gipfels?
Ja, das ist nach wie vor so. Also grundsätzlich, wir haben das hier auch mit den Kolleginnen und Kollegen in Brüssel viel diskutiert, ist das auffällig, das ist bei diesem Gipfel sehr stark wahrgenommen, dass wir da eine Verschiebung des diskursiven Gewichts, wenn man das so formulieren will, nach Osteuropa erlebt haben. Das sind eben sehr stark die baltischen Staaten, die Polen, die Tschechen, die da die Wortführer sind, am deutlichsten sind in den Forderungen, die Ukraine zu unterstützen, in der Bereitschaft, wirklich mit harter Rhetorik, aber auch mit harten militärischen Drohungen gegen die russische Aggression sich zu wehren. Das ist sehr deutlich vernehmbar und da ist auch klar, dass da die Kritik gegen den Kanzler ist. Was mich beeindruckt hat, jetzt auch hier in Gesprächen am Rande und überhaupt in den letzten Tagen, auch im Vorfeld dieses EU-Gipfels, war, mit welcher Wucht die Kritik namentlich am Bundeskanzler, an seiner Rhetorik der Unklarheit, an mangelnder Führung, die ihm vorgeworfen wird, auch aus den Reihen der Regierungskoalition in Berlin immer wieder hörbar war, von Grünen. Man kannte die grüne Europaabgeordnete hier in Brüssel, Viola von Kramon, die davon gesprochen hat, in der Ukraine, ein Land, das sie sehr gut kennt, Viola von Kramon, schlage Deutschland nur noch Verachtung entgegen, sagte sie. Die deutsche Politik sei ein Totalausfall. Das hat sie sehr deutlich am Bundeskanzleramt festgemacht. Ähnliche Stimmen haben wir aus der FDP gehört, nicht nur von der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Agnes Strack-Zimmermann, die einfach nicht nachlässt, immer wieder doch ziemlich deutlich die Kritik am Kanzleramt, am Bundeskanzler zu formulieren. Also da sehen wir einerseits auf der europäischen Ebene eine sehr komplexe Situation, aber auch, ich würde sagen, in der Koalition eine Situation, wo es da schon ganz schön brodelt und ich da im Moment schon sehr genau hinschaue und gucke, wie geht das da jetzt weiter. Das muss wirklich wieder eingefangen werden. Das muss der Kanzler beruhigen jetzt. Und auch in dem Sinne würde ich jetzt seine Rede heute verstehen, eben diese lange Rede, dass er da wirklich versucht, Ruhe reinzubringen. Sonst kommt er auch innerhalb seiner Koalition in einen ganz schwierigen Sommer.
Mal sehen, ob ihm das gelingt. Stefan, vielen Dank dir.
Okay, tschüss Philipp.
Tschüss.
Ja, ich muss sagen, ich staune selbst.
Und der da staunt, das ist der Sprecher des Interessensverbandes der Mineralölkonzerne, Alexander von Gerstorf, heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk.
Es sieht so danach aus, als würde der Tankrabatt, wie er ja heißt, fast komplett, teilweise sogar komplett weitergegeben. Und wir staunen selbst, weil wir ja angekündigt hatten, dass es noch den einen oder anderen Moment dauern kann, bis der Tankrabatt wirklich beim Autofahrer ankommt, weil es noch eine Übergangszeit hätte geben können oder geben kann.
Tja, aber staunt er wirklich, weil er überrascht ist, dass die Tankstellen die Preise gesenkt haben mit Einführung der Benzinsteuersenkung? Oder staunt er vielleicht, weil möglicherweise gerade ein PR-Trick voll aufgeht? Ganz zu klären ist das alles nicht, aber annähern wollen wir uns der Sache schon. Also habe ich mit unserem Wirtschaftskorrespondenten im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio gesprochen, Jörg Münchenberg. Die Preise sind deutlich gefallen. Kann man sagen, tatsächlich, Stand jetzt zumindest, geben die Mineralölkonzerne die Steuersenkung tatsächlich nahezu komplett an die Kunden wieder?
Ja, Philipp, das ist halt die große Frage. Und so richtig muss man sagen, kann das eigentlich keiner beantworten, weil das trotzdem so ein bisschen alles Blackbox ist, was die Preisgestaltung angeht an der Tankstelle. Also das Einzige, was man wirklich eben nachvollziehen kann, zum Beispiel mit Hilfe der ganzen Vergleichs-Apps, die es ja mittlerweile gibt, der ADAC hat ja sowas zum Beispiel auch, dass man eben gucken kann, wie sind die Preise an den Tankstellen jetzt in der unmittelbaren Umgebung, wo ich wohne, wo ich vielleicht tanken will. Also da hat man deutlich gesehen, wie gesagt, die Preise sind runtergegangen. Aber ob es jetzt eben wirklich tatsächlich die 35 Cent sind für den Liter Benzin oder die 17 Cent für den Liter Diesel, was ja möglich wäre, das ist eben die große Frage.
Zumal ja fast alle Tankstellen zwei Tage vorher die Preise auch erstmal in Erwartung sozusagen dieses Rabatts die Preise deutlich erhöht haben. Na, das heißt, die hatten auch ein bisschen Spielraum. Könnte ja auch wieder so eine Konzerteaktion sein, so ein Promotrick, wieder den Volkszorn, die ja alle jetzt erwartet haben, dass nicht so viel passiert.
Also das ist zumindest ein Verdacht, sage ich mal, der im Raum steht, weil es war eben tatsächlich so. Auf der anderen Seite muss man sehen, hat ja zum Beispiel die EU jetzt das Teilembargo beschlossen, also Teilölembargo gegen Russland. Und dann sind die Rohstoffmärkte, also eben Ölpreise, nochmal deutlich nach oben gestiegen. Und die Ölpreise waren auch in den letzten Tagen ja sowieso schon sehr hoch. Also es ist eben enorm schwierig, quasi das nachzuweisen, dass da sozusagen auf Vorrat schon mal die Preise erhöht worden sind, wenngleich man eben sagen muss, der Vorwurf steht im Raum. Und es gab ja eben, oder es gibt eben eine Beobachtung, die man in den letzten Wochen schon machen konnte, dass der Rohölpreis gesunken ist, aber die Benzinpreise, die Dieselpreise sind eigentlich latent hoch geblieben, so um die 2 €. Also da haben eben gesagt, dieser Entkopplungseffekt, der ist eigentlich nicht nachvollziehbar. Und der Vorwurf steht ja auch im Raum, dass die Mineralölkonzerne sehr schnell nach oben erhöhen, wenn der Ölpreis steigt, aber eben viel langsamer die Spritpreise senken, wenn der Ölpreis wieder fällt.
Und ein Vorwurf ist eben, dass sie das mehr oder weniger alle zusammen machen. Ist ja auch nicht so, dass jetzt irgendwie es da bei den Tankstellen immer Ausreißer nach oben oder unten geht. Das ist ja immer so in kleinen Bereichen. Wieso ist es so schwer, kartellrechtlich dagegen vorzugehen? Wenn der Ölpreis sinkt, aber alle Tankstellen machen das Benzin trotzdem teurer, beziehungsweise halten es so teuer.
Also man muss sagen, das Kartellamt und die Aufsichtsbehörde, die schauen sich das jetzt schon seit Jahren allerdings, muss man sagen, an tatsächlich. Und was man eben bislang nicht nachweisen konnte, war, dass es eben wirklich Absprachen gibt, die man eben auch dann dingfest machen kann, zum Beispiel mit Mails oder dass man Telefongespräche hat, an die man dann irgendwie dran gekommen wäre. Also das Kartellamt hat eben diesen Nachweis bislang nicht führen können. Und das Einzige, was ich eben vorhin schon mal sagte, die ganze Preisgestaltung ist extrem unübersichtlich. Also was die Einkaufspreise sind, die Verarbeitungspreise, was die Tankstellen dann eben an die Konzerne zahlen oder wie das innerhalb der Unternehmen auch verrechnet wird. Das ist alles eine Blackbox und deswegen hat man eigentlich keine genauen Daten, keinen genauen Blick darauf, wie die Preise letztlich an der Tankstelle wirklich zustande kommen. Und da kommt das Kartellamt eben auch nicht dran. Und insofern kann man den Beweis, den letztendlichen Beweis nicht führen, dass es hier wirklich Absprachen gibt. Man muss fairerweise sagen, es gibt schon einen relativ harten Wettbewerb auch auf dem deutschen Tankstellenmarkt. Es gibt ja auch viele freie Tankstellen. Aber wie gesagt, was die Preise angeht, marschieren die doch immer eigentlich ziemlich im Gleichschritt.
Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir uns dann einfach mal darauf konzentrieren, worum es eigentlich geht. Es geht um den sogenannten Tankrabatt, wobei uns heute auch nochmal eingeschärft wurde in der Redaktionskonferenz. Das sagen wir bitte nicht, weil es ist überhaupt kein Rabatt, sondern es ist eine befristete Steuersenkung für die Mineralölkonzerne im Prinzip. Wie funktioniert die genau?
Also genau, es gibt die Energiesteuer, die beim Liter Benzin sind das 65,45 Cent, bei Diesel sind das 47,04 Cent. Also das erklärt eben auch, dass Diesel in der Regel etwas günstiger ist als Benzin. Und man hat sich in der Koalition darauf verständigt am Ende, dass man sagt, okay, wir senken diese Energiesteuer, das sind ja Einnahmen, die der Staat kassiert. Aber es gibt auf der anderen Seite eine Mindestbesteuerung, die schreibt Europa vor. Also man kann jetzt einfach nicht sagen, man setzt die Energiesteuer komplett aus, sondern man hat gesagt, das, was europarechtlich möglich ist, das wird gesenkt. Und das sind eben beim Liter Benzin diese 35 Cent und beim Liter Diesel 17 Cent pro Liter. Und das Ganze kostet eben den Staat 3,15 Milliarden Euro, aber das sind quasi Steuermindereinnahmen, also Geld, was der Staat eben jetzt nicht mehr einnimmt, weil, wie gesagt, die Konzerne, das Geld geht ja nicht erstmal originär an die Konzerne, sondern das Geld geht an den Staat. Also das sind die Kosten, um die es hier geht.
Und es ist so, habe ich gelernt, dass es nicht so ist, dass das verrechnet wird in dem Moment, wo der Tankkunde den Zapfhahn in die Hand nimmt an der Tankstelle, sondern das wird im Prinzip an der Stelle verrechnet, wo die Tankstelle das Benzin einkauft. Richtig?
Genau. Also das war eine Sorge. Und wenn man jetzt sich auf die Marktentwicklung, schaut, dann war die wohl doch nicht so ganz berechtigt. Also es war eben eine Sorge, dass man gesagt hat, okay, wir haben den 1. Juni, Stichtag, jetzt greift dieser Tankrabatt. Und dann verkaufen die Tankstellen ihren Sprit, den sie eben vorher eingekauft haben, vor der Steuersenkung, also quasi vor Mitternacht.
Also den teuren Stoff, ja.
den teuren, genau, also mit der höheren Steuer müssen den dann noch verkaufen. Sprich, es gibt keine Preissenkung. Und da war natürlich schon die Sorge da, dass die Leute gedacht haben, kann ja jetzt nicht sein, wir haben jetzt diese Regelung, uns kostet genauso viel. Oder dass sich natürlich manche auch fragen, okay, an der Tankstelle A ist es jetzt deutlich günstiger, weil die hat eben Sprit, wo die Energiesteuer, die gesenkte, schon gilt. Die andere Tankstelle hat noch die Altbestände und verkauft den Sprit teurer. Das ist aber tatsächlich eine Möglichkeit, die es jetzt auch gibt. Also deswegen war auch die Ankündigung, dass man gesagt hat, es kann einfach eine Weile dauern, ein paar Tage, bis dann eben wirklich alle Tankstellen den Sprit kaufen zu einer reduzierten Energiesteuer.
So, jetzt haben wir in den letzten Tagen und Wochen und Monaten im Prinzip, seitdem diese Maßnahme bekannt ist, eigentlich vor allen Dingen Kritik gehört an dieser Tankrabatt, sollen wir nicht sagen, also an dieser Steuersenkung auf Benzin. Muss man jetzt im Nachhinein sagen, da ist möglicherweise doch eine gewisse Berechtigung. Es hilft tatsächlich vielen Leuten direkt im Geldbeutel.
Also, wie gesagt, im Raum steht ja der Vorwurf, dass am Ende diese Steuersenkung nicht vollständig weitergegeben wird. Das können wir jetzt nicht lösen. Das wird man auch wahrscheinlich nie richtig rausfinden. Aber ich finde das so ein bisschen zweischneidig. Also man muss sagen, nach der rein politischen Lehre ist dieser Tankrabatt, nennen wir ihn trotzdem mal so, ist ziemlich unsinnig, weil quasi auch die Reichen oder die Wohlhabenden mit dem Porsche profitieren davon noch stärker quasi als derjenige, der vielleicht nicht so viel Auto fährt. Es ist ökologisch Sinn, also kein kluger Ansatz, weil natürlich Vielfahrer eher begünstigt werden und eigentlich will man ja die Leute eher anhalten, dass sie nicht mehr so viel mit dem Auto fahren. Also auch ordnungspolitisch, aber eben auch sozial ist eigentlich diese Maßnahme, muss man eigentlich schon sehr kritisch sehen. Das tun ja auch die meisten Experten. Auf der anderen Seite gibt es Umfragen, und die sagen eigentlich, sie finden diesen Tankrabatt ganz prima, weil er eben natürlich erstmal entlastet, die Pendler entlastet, also das Geld kommt natürlich an, aber es ist trotzdem im Prinzip Gießkanne und es ist eben sehr, sehr teuer.
Und ich gehe trotzdem jetzt zu Fuß nach Hause. Tankrabatt hin oder her. Die E-Mail lasse ich noch da. Schicken Sie gerne was, wenn Sie wollen. Der Tag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.